Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Sie alle haben hoffentlich noch Maikäfer erlebt, wenigstens einen. Ja, früher gab es die in rauen Mengen, bis der Berliner Poet Reinhard May schon 1974 in einem seiner Songs feststellen musste, es gibt keine Maikäfer mehr. Was es aber noch gibt, sind Maifliegen. Das sind große Eintagsfliegen, ideal zum Fliegenfischen. Warum aber heißt der neue Roman des schottischen Schriftstellers Andrew O'Hagan ebenfalls Maifliegen? Da könnten wir jetzt die gleichnamige BBC-Miniserie fragen. Die hat den Roman verfilmt. Oder unseren Literaturkritiker Rainer Moritz. Der hat den Roman für uns gelesen. Herr Moritz, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Die Geschichte Maifliegen beginnt im Sommer 1986. Was wird da erzählt?
Ja, es ist eine Geschichte, die von diesem Anfang ausgehend sich über drei Jahrzehnte erstreckt. Wir sind 86, wir sind in Schottland, wir sind in einer Kleinstadt namens Irvine. Wichtig ist für den Roman, dass die Politik von Margaret Thatcher direkt zu spüren ist, diese rigorose Politik, die zu vielen Arbeitslosen geführt hat. Und Irvine ist eben davon betroffen. Das heißt, viele haben ihre Arbeit verloren. Die Alten sitzen jetzt in den Pubs und trinken ein Pint nach dem anderen, haben keine Perspektiven. Aber dann gibt es eben nicht nur die Alten, dann gibt es auch in Irvine natürlich Jugendliche, die sich damit nicht abspeisen lassen wollen, die ein bisschen von Anarchie träumen, ein bisschen von der Revolution träumen und sich natürlich auch gegen die Alten aufbegehren schließlich.
Wenn ich an den Sommer 86 denke, denke ich zum einen an die radioaktive Wolke aus Tschernobyl, aber auch an die Musik in dieser Zeit. The Smiths, New Order, Joy Division. Spielt Musik im Roman eine Rolle?
Das ist untertrieben. Sie spielt eine ganz entscheidende Rolle, denn das ist, was die Welt dieser Jugendlichen zusammenhält. Wir haben zwei Hauptfiguren, das sollte man vielleicht sagen. Das ist der 18-jährige Jimmy Noodles genannt und zwei Jahre älter Tully, der einen anödenden Gelegenheitsjob hat, während Jimmy schon versucht, sich die Weltliteratur zu erschließen. Und die ganze Clique, wir haben so 5, 6, 7 Figuren, die diese Clique ausmachen, sind völlig musikbesessen. Aber ganz entscheidend, es muss Indie-Musik sein. Es darf natürlich auf gar keinen Fall Mainstream sein. Einmal fällt der Name Lionel Richie mit völliger Empörung, wie man so etwas anhören kann, solchen Mainstream anhören kann. Nein, die Jungen sind besessen, nicht nur von Musik übrigens, sondern auch von Fernsehfilmen, von Serien und vom Fußball. Der spielt natürlich auch in Schottland eine ganz wichtige Rolle. Sie versuchen sich also mit dieser Indie-Musik, mit den Smiths zum Beispiel, eine Gegenwelt zu schaffen, die sich für sie ganz entscheidend wird. Und deswegen besuchen sie dann auch ein großes Festival in Manchester, wo alle auftauchen, wo man sogar die Smiths persönlich sieht. Sie bekommen sie mit dem Rolls Royce der Smiths zu Gesicht und das ist sozusagen die Welt, die für die Jugendlichen bestimmend ist.
Wow, da habe ich wieder was gelernt, die Smiths im Rolls Royce. Diese Geschichte Maifliegen bleibt nicht im Sommer 86, die spielt noch auf einer anderen Zeitebene, Teil 2 des Romans 2017. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was ist aus den Figuren geworden?
Ja, die beiden Teile sind ungefähr gleich lang. Das ist ein jäher, auch ein etwas kühner Erzählsprung von Andrew O'Hagan. Das heißt, wir sind plötzlich 30 Jahre später. Jetzt sind die Hauptfiguren um die 50 herum. Sie sind natürlich im Establishment angekommen. Sie sind immer noch Rebellen im Geiste, wenn man so will. Der eine ist Lehrer geworden aus Jimmy, dem Literaturbesessen, ist natürlich ein Schriftsteller geworden. Das ist die eine Ebene, aber es hat sich eben nicht nur etwas in der Welt der Träume dieser jungen Menschen getan, die jetzt um die 50 sind, sondern, und da gibt Andrew Hagen seinem Roman eine gewaltige existenzielle Note am Ende, denn einer der Figuren, Tully, er bekommt eine furchtbare Diagnose, er hat einen Tumor in der Speiseröhre, er erkrankt an Krebs, er weiß, er hat nur noch wenige Monate zu leben und versucht trotzdem aber die Kontrolle über sein Leben zu behalten, auch über den Tod zu behalten.
Da erzählt O'Hagan also von sehr unterschiedlichen Lebensmomenten. Wie schlägt sich das denn stilistisch, wie schlägt sich das sprachlich nieder im Roman?
Ja, die beiden Teile sind auch stilistisch stark unterschiedlich. Der erste Teil, vor allem wenn wir dann in Manchester bei diesem Musikfestival spielen, da ist ein wunderbarer Dialogfluss, der da einsetzt. Da wird mit Zitaten um sich geschmissen. Die Figuren unterhalten sich oft nur mit Film- und Serienzitaten. Das ist auch sehr kurios. Und im zweiten Teil, der, ich habe es ja gerade gesagt, von ganz anderen Dingen handelt, wird der Ton auch zurückhaltender. Versucht Andrew Hagen sozusagen den Ernst der Situation, auch diese schwierige Entscheidung, kann ich über meinen Tod selbst bestimmen, darüber denkt Teil nämlich nach, auch sprachlich zu rechtfertigen. Also er schlägt einen ganz anderen Tonfall in der zweiten Hälfte des Romans an.
Wie sehr hat Sie der Roman überzeugt?
Ja, nicht wirklich. Ich muss es ganz offen sagen, diese beiden Teile sind ein bisschen jäh zusammengesetzt, fand ich. Der erste Teil hat Längen einfach. Wir sind in Manchester, aber wenn ich 100 Seiten ständig diese Musikszenen erlebe, ständig Alkoholexzess erlebe, dann war mir das ein bisschen zu viel. Und der zweite Teil ist mir dann fast etwas zu kurz gewesen, weil diese schwere Erkrankung, diese existenziellen Themen, das kann Andrew Hagen nicht wirklich überzeugend darstellen. Also ich würde so sagen, der Roman hat sehr viele anrührende, auch sehr viel komische Passagen. Das ist O'Hagan gut gelungen. Aber die beiden Teile wollen zumindest in meinem Blickwinkel nicht so recht zusammenpassen.
Also ich habe jetzt sehr genau zugehört und ich habe festgestellt, dass das Wort Maifliegen an keiner Stelle aufgetaucht ist von all dem, was Sie erzählt haben über den Roman. Gibt es irgendeine Erklärung, was der Autor damit gemeint haben könnte oder zumindest die Übersetzer, die dem Buch den Titel Maifliegen gegeben haben?
Nein, das heißt im Original auch so, aber es ist wirklich ein eher symbolischer Titel. Also nichts mit den Maikäfern von Reinhard May, das kommt hier schlichtweg nicht vor. Es ist ein symbolischer Begriff. Sie haben die Eintagsfliegen erwähnt vorhin. Also dieses Aufbegehren im Mai, diese hoffnungsvollen Akzente, die dann plötzlich sich im zweiten Teil des Romans wandeln. Also man sollte, wir hatten ja gerade schon Kakadus und Hunde im Programm, wir sollten nicht zu viel auf die Maifliegen setzen.
Ja, es sei denn, man ist Fliegenfischer. Rainer Moritz, vielen Dank über Andrew O'Hagans neuen Roman Maifliegen aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier übersetzt für Ullstein. 336 Seiten kosten sie im Buchhandel 24,99 €.